Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, grüße Sie.
Wenn ich mich in den letzten Tagen über etwas ärgere, was mich persönlich anbelangt, dann will ich sagen, dann ärgere ich mich darüber, dass ich am 4. April von bewusst verletzend gesprochen habe und damit der Eindruck entstanden ist, dass hier meine persönliche Bewertung zu irgendetwas etwas zählt.
Sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende April 2016. Und das bezog sich auf die Causa Böhmermann, an die Sie sich sicher schnell wieder erinnern. Jan Böhmermann präsentierte vor 3 Jahren in seinem Satiremagazin Neo Royal sein sogenanntes Schmähgedicht mit teilweise derben Worten über den türkischen Präsidenten Erdogan. Daraufhin gab es ein juristisches Nachspiel. Erdogan klagte und eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei entwickelte sich. Das Hamburger Landgericht und Oberlandesgericht entschieden kurze Zeit später, dass Böhmermann die eher verletzenden Zeilen nicht wiederholen darf. Der Fall liegt aber immer noch beim Bundesgerichtshof. Und damit nicht genug. Jan Böhmermann hat sich mit der öffentlichen Quasi-Entschuldigung von Angela Merkel nicht zufrieden gegeben. Die Aussage, bewusst verletzend, sieht sein Anwalt als eine nicht hinzunehmende staatliche Vorverurteilung. Und dagegen hat er geklagt. Heute Morgen wurde vor dem Berliner Verwaltungsgericht verhandelt. Daniela Siebert war für uns dabei und mit ihr bin ich jetzt in Berlin verbunden. Hallo Frau Siebert.
Hallo.
Wie war es denn? Waren die Protagonisten überhaupt anwesend? Also Herr Böhmermann und Frau Merkel oder Regierungssprecher Seibert, waren die da?
Nee, die waren alle nicht da. Dafür jede Menge Rechtsanwälte, allein 3 für das Bundeskanzleramt und 2 für Jan Böhmermann.
Und wie wurde jetzt argumentiert? Erzählen Sie uns mal ein bisschen genauer.
Die Argumentationslinie war so, dass Rainer Gollen, der Anwalt von Jan Böhmermann, gesagt hat, Merkel habe damals Jan Böhmermann ans Messer geliefert. Das war die wörtliche Formulierung, indem sie die Situation mit ihrer Äußerung verschärft habe. Der werde seither bedroht von gewaltbereiten türkischen Schergen, die ihren Präsidenten beleidigt sehen. Außerdem sei das eine Verletzung der Neutralitätspflicht der Regierung gewesen. Die Formulierung wäre auch sozusagen von strafrechtlicher Relevanz gewesen. Also sie hätte das strafrechtlich bewertet mit diesem bewusst verletzend und damit hätte sie ihn eben vorverurteilt. Die Gegenseite, die Rechtsanwälte des Bundeskanzleramts, haben gesagt, das war damals ein Formelkompromiss, weil das ist ja entstanden in einer Situation, in der Bundeskanzlerin Merkel mit dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu telefoniert hat. Da ging es eigentlich um das Türkei-EU-Abkommen, aber am Rande haben sie halt auch über diese Satire-Sendung gesprochen und dieses Schmähgedicht. Und da ist dann eben diese Formulierung bewusst verletzend gefallen. Die hätte man übereinstimmend sozusagen gefunden, um diesen Sachverhalt da irgendwie zu behandeln. Und da sagten eben die Anwälte vom Kanzleramt, das war ein Formelkompromiss in einer Krisensituation. Das war überhaupt keine rechtliche Bewertung, war nicht so gemeint. Und Steffen Seibert musste das dann auch in der Pressekonferenz vor den Journalisten so darstellen, weil er war eben verpflichtet, über das Telefonat zu berichten. Und es gab auch ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit, darüber informiert zu werden, weil Sorgen bestanden, dass das deutsch-türkische Verhältnis zerrüttet gewesen sein könnte. Und die Bedrohung, die Jan Böhmermann danach erfahren hätte, die sei eben durch das Gedicht entstanden und nicht durch das, was Frau Merkel gesagt hatte. Und sie hat ja dann selber sich auch schon davon distanziert und man hatte aber auch die ganze Zeit immer dazu gesagt, sowohl Merkel als auch Seibert, dass ja eben in Deutschland Pressefreiheit besteht und da eben vieles möglich ist und vieles erlaubt ist.
Hört sich trotzdem nach einem feurigen Disput an, der dort gewesen ist im Gericht. Wie ist denn jetzt das Urteil gefallen? Da sind wir natürlich neugierig.
Genau, also die Klage wurde abgewiesen. Jan Böhmermann hat verloren, mit anderen Worten. Das Gericht sagte, das Ganze war, diese 2 Worte, um die es ja eigentlich geht, bewusst verletzend. Das war nur eine kritische Einordnung. Dadurch sei für Jan Böhmermann kein Rechtsschutzbedürfnis gegeben, weil auch keine Wiederholung zu erwarten sei. Die Kanzlerin, das haben wir von Ihnen gehört, hat sie sich ja auch schon selber von dieser Aussage distanziert. Die hat die selber bereut. Und das Gericht sagte halt auch, die Pressefreiheit sei auch an jeder Stelle in dieser Geschichte gewahrt geblieben. Der Wortlaut von diesen Äußerungen, der jetzt als Protokoll noch im Internet steht, das sei nur eine Dokumentation und man könne das nicht als strafrechtliche Vorverurteilung werten.
Meinen Sie, dass Herr Böhmermann sich damit zufrieden geben wird?
Naja, also das Gericht hat keine Zulassung vorgesehen. Insofern denke ich mal, wird er das tun müssen. Vor allem, er hat jetzt 5.000 Euro Gerichtskosten an der Backe. Und die Frage ist halt, das ist sicherlich nicht das Ergebnis, das er haben wollte. Aber de facto hat es ja diese Geschichte nochmal hervorgezerrt. Die meisten hatten die wahrscheinlich schon vergessen. Und ich denke, die Bedrohungssituation, die für ihn entstanden ist, die wird jetzt dadurch in keinster Weise irgendwie entspannt.
Wie bewerten Sie das Ganze jetzt? Ist das so eine Art Schauprozess auch?
Ja, Schauprozess würde ich nicht sagen, aber man hat sich als Gerichtsbeobachter schon gewundert, dass eine Unterlassungsklage angestrengt wird. Das macht man normalerweise, wenn man verhindern will, dass eine Aussage in der Zukunft nochmal wiederholt wird, die man für falsch oder eher verletzend oder was auch immer hält. Und das war ja aber eigentlich schon klar, das hatte das Bundeskanzleramt und Frau Merkel ja sogar im U-Ton schon gesagt, dass sie dazu nicht mehr stehen, dass sie das gar nicht wiederholen wollen. Insofern war das eigentlich so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Und das besondere Argument, das jetzt im Gerichtsprozess noch kam heute vom Anwalt Böhmermanns, dass auch aus den Protokollen von dieser Pressekonferenz diese Worte rausgestrichen werden sollen. Das war natürlich nochmal eine ganz neue Baustelle, aber da hat das Gericht eindeutig gesagt, das ist eine historische Dokumentation, hat das Kanzleramt auch so argumentiert. Sie können jetzt nicht das, was damals in dem Moment Sachstand war, nachträglich rausnehmen. Also dieser Ansatz hat überhaupt nicht gefruchtet.
Satiriker gegen Kanzleramt. Darüber wurde heute Vormittag beim Berliner Verwaltungsgericht verhandelt. Daniela Siebert hat mitgelauscht und uns das Ergebnis eben verkündet und die Hintergründe noch mal etwas beleuchtet. Vielen Dank. Die Flammen der berühmten Notre-Dame-Kathedrale schlugen einem gestern am frühen Abend förmlich entgegen. In den sozialen Netzwerken, in den Nachrichtensendungen und natürlich in den diversen Nachrichten-Apps. Überall wurde über das überraschende Feuer berichtet. Und man höre und staune, nur kurze Zeit später entfachte in den sozialen Medien eine Debatte, ob ARD und ZDF ausreichend berichtet hätten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hätte sich beispielsweise einen Brennpunkt in der ARD gewünscht. Und auch der ehemalige ARD-Hauptstadt-Studioleiter Ulrich Deppendorf empfand die gestrige Berichterstattung als unzureichend. Komisch. Sonst wurde doch immer gemeckert, wenn es zu schnell Brennpunkte oder Sondersendungen in den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wurden, obwohl es keine wesentlichen Neuerungen gab. Auch mein Kollege Christoph Sterz wunderte sich über diese Medienkritik.
Natürlich heißt der Brennpunkt Brennpunkt. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er automatisch ins Programm geschoben werden muss, wenn es irgendwo brennt, so tragisch der Brand auch sein mag. Und ja, es ist schlimm und traurig, dass es einen augenscheinlich verheerenden Brand gegeben hat in einer so wichtigen, so historischen Kirche wie der Notre-Dame-Kathedrale. Aber worüber bitte sollten Fernsehsender wie ARD und ZDF denn live in Sondersendungen berichten, was sie nicht auch zum Beispiel abdecken können als Nachrichtenticker auf ihren Online-Seiten? Sollen sie stundenlang zeigen, wie eine Kirche brennt? Sollen sie mitzählen, wie viel Löschwasser die Feuerwehr schon benutzt hat? Sich von 50 verschiedenen Passanten schildern lassen, dass der Brand eines historischen Gebäudes etwas Schlimmes ist? Oder sich von einem Journalistenkollegen in epischer Breite erklären lassen, dass Notre Dame wirklich wichtig ist, wie das zum Beispiel im Bild.de-Livestream geschehen ist? Sagen, dass man nichts weiß über die Ursachen des Brandes, um dann minutenlang über die Ursachen des Brandes zu spekulieren. Das kann man alles so machen. Aber das ist kein seriöser Journalismus und schon gar keiner, der bei den öffentlich-rechtlichen Sendern im Hauptprogramm laufen sollte. Da erwarte ich keine Action-News, keine spekulativen, faktenarmen Sensationsberichte. Da möchte ich dann informiert werden, wenn es Informationen gibt, wenn mehr zu sagen ist, als dass in Paris gerade eine Kirche brennt. Dabei ist es völlig verständlich, dass sich Menschen für einen großen Brand interessieren, weil eine gewisse Sensationsgier in jedem von uns steckt, weil sich bestimmt jede und jeder schon mal umgedreht hat nach dem vorbeifahrenden Krankenwagen oder dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Diese Sensationsgier sollten glaubwürdige Medien aber nicht stillen. Deswegen haben ARD und ZDF nicht gepennt, wie das etwa der Tagesspiegel unterstellt. Sie haben schlicht und einfach nach journalistischen Kriterien entschieden, weil sie ja in ihren Nachrichtensendungen schon über den Brand berichtet haben und auch im Nachgang informieren, je nach Nachrichtenlage. Dass ARD und ZDF im Moment kritisiert werden, liegt allerdings auch daran, dass sie in der Vergangenheit mit Sondersendungen schon mal falsch lagen, weil sie live berichtet haben, dass es im Winter überraschenderweise kalt ist und manchmal sogar Schnee fällt, dass es aber zum Beispiel zu den Ausschreitungen in Chemnitz vergangenen Sommer tagelang keinen Brennpunkt gegeben hat. Dabei braucht es Spezialsendungen genau dann, wenn die Nachrichtenlage unübersichtlich ist oder es eine akute Gefahrenlage gibt, wenn es Einordnung braucht. CNN hat doch auch live berichtet über Notre Dame, wirft da zum Beispiel NRW-Regierungschef Armin Laschet ein. Dabei müsste er eigentlich wissen, dass CNN ein Nachrichtensender ist, der rund um die Uhr sendet und die Öffentlich-Rechtlichen gar keine reinen Nachrichtensender haben. Tagesschau 24 und ZDF Info klingen zwar danach, es gibt aber gar keinen politischen Auftrag für öffentlich-rechtliches Nachrichtenfernsehen. Selbst diese Kritik geht also ins Leere und ist nicht viel mehr als ein Reflex, ein »Die Öffentlich-Rechtlichen sind langsam und doof«. Dabei haben ARD und ZDF genau richtig entschieden, weil man nicht automatisch live draufhalten muss, wenn in Paris eine Kirche brennt.
Gedanken von Christoph Sterz zur Berichterstattung über den Brand von Notre-Dame gestern in Paris. Sie leben gefährlich und müssen um ihren Arbeitsplatz bangen, denn schließlich steht die Loyalität zum Arbeitgeber auf dem Spiel. Sie ahnen jetzt schon, wovon ich rede. Gemeint sind die Whistleblower, die in den vergangenen Jahren auch in Deutschland geholfen haben, Missstände aufzudecken, beispielsweise in der Pflege, beim Steuerbetrug oder beim Handel mit gepanschten Krebsmedikamenten. Bislang gingen sie ein großes Risiko ein, wenn sie Geheimnisse ihres Unternehmens oder ihrer Behörde angeprangert oder offengelegt haben. Das soll sich jetzt EU-weit ändern. Das Parlament hat heute über einen besseren Schutz für Whistleblower abgestimmt. Katharina Peetz fasst für uns zusammen.
Steuerbetrug, Geldwäsche oder Verstöße gegen den Datenschutz. Insider, die Hinweise auf solche oder ähnliche Vergehen liefern, sollen künftig EU-weit geschützt sein. Whistleblower sollen Verstöße gegen EU-Recht auf unterschiedlichen Wegen melden können. Große Unternehmen müssen hierfür eine interne Beschwerdestelle einrichten. Die Hinweisgeber können sich aber auch direkt an externe Aufsichtsbehörden wenden. In bestimmten Fällen sollen Whistleblower sich auch an die Medien wenden können. Zum Beispiel, wenn Behörden nach Hinweisen nicht tätig geworden sind, Gefahr in Verzug ist oder die Behörden selbst in die Sache verwickelt sind. Die neuen Regeln sollen Informanten außerdem davor schützen, durch ihren Arbeitgeber gekündigt oder anderweitig benachteiligt zu werden. In möglichen Gerichtsverfahren sollen sie unterstützt werden. Die Richtlinien gelten nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Beamte, Selbstständige und Praktikanten. Auch Kollegen, die Whistleblowern helfen, sollen geschützt werden. Das Gesetz soll für Verstöße gegen EU-Recht unter anderem in den Bereichen Geldwäsche, Unternehmensbesteuerung, Lebensmittel- und Produktionssicherheit sowie Umweltschutz gelten. Jedes Land kann die Richtlinien auf andere Felder ausweiten. Bislang garantierten nur 10 von 28 EU-Staaten umfangreichen Schutz für Whistleblower. Nach der heutigen Abstimmung im Parlament muss das Gesetz noch von den EU-Ministern verabschiedet werden. Anschließend haben die Mitgliedsländer 2 Jahre lang Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen.
Katharina Peetz über den neuen Schutz für Whistleblower, der heute vom EU-Parlament verabschiedet wurde. 2 Jahre haben die Mitgliedsländer also Zeit, die EU-Richtlinie in nationale Gesetze umzusetzen. Schon seit 2006 wirft in Deutschland das Netzwerk für Whistleblower ein besonderes Auge auf den Schutz von Whistleblowern und natürlich jetzt auch auf die Entscheidung der EU. Mit Annegret Falter, die Sprecherin vom Whistleblower-Netzwerk in Berlin, sprach ich vor der Sendung und fragte sie, ob sie zufrieden ist mit der Parlamentsentscheidung.
Ja, doch. Man muss sagen, dass sich das Parlament sehr bemüht hat, die Meinungsfreiheit der Arbeitnehmer zu stärken, insgesamt die Transparenz im demokratischen Prozess zu stärken, die Möglichkeit zur Partizipation für uns alle, weil die Voraussetzung für Beteiligung am politischen Prozess ist ja, dass man Informationen hat und auch die Rechenschaftspflicht zu stärken für diejenigen, die Missstände zu verantworten haben.
Das heißt, mit welchem Punkt sind Sie besonders zufrieden?
Also 2 Punkte sind, glaube ich, besonders wichtig. Zum einen, dass Vergeltungsmaßnahmen für Whistleblower jetzt weitgehend ein Riegel vorgeschoben worden ist. Das ist sicherlich das A und O, dass Menschen, die den Mut finden, sich zu Wort zu melden, dass die nicht auch noch sanktioniert werden bis hin zur Kündigung. Ein zweiter, eher besonderer Punkt ist, dass jetzt eine sogenannte Wahlfreiheit für Arbeitnehmer geschaffen wurde, wie sie sich melden können und wie sie Missstände ans Licht bringen können. Bisher mussten sie sich stets intern und ihrem Arbeitgeber gegenüber zuerst offenbaren. Die Logik dahinter war, dass innerhalb des Betriebes die Missstände am ehesten abgestellt werden können. Dazu sage ich nur, siehe VW. Aber jetzt können sich Whistleblower eben sofort an die Staatsanwaltschaft oder an andere zuständige Stellen, Aufsichtsbehörden, wenden. Das nicht zu verwechseln ist mit öffentlichem Whistleblowing. Für die Medien, für die Meldung an die Medien ist immer noch vorgesehen, dass besondere Bedingungen gegeben sein müssen. Und das ist soweit, das finden wir soweit auch in Ordnung.
Wie sollte das denn dann aussehen in Ihren Augen, also das Weitervermelden an die Medien, weil das ja auch etwas sehr Zentrales ist?
Dazu, also ich sage jetzt mal, was die Richtlinie vorsieht. Die Richtlinie sieht vor, dass dazu erstens der Whistleblower tatsächlich sich zuerst intern oder extern bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat. Und wenn dann nichts passiert und wenn eine gewisse Zeit verstreicht, die ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber spätestens 6 Monate, dann kann der Whistleblower sich an die Medien wenden. Und ich denke, die Welt ist tatsächlich zu kompliziert, als alles sofort durch die Presse oder durch andere Medien gehen zu lassen oder gar noch durchs Internet. Im Zeitalter von Fake News, wo ohnehin kaum noch jemand weiß, was stimmt und was nicht stimmt, da muss es schon so etwas wie den Versuch der Vorabklärung geben, meiner Ansicht nach.
Gerade durch den Fall Assange in der vergangenen Woche drohen ja Wirkungsbereiche manchmal ein bisschen zu verschwimmen in der Öffentlichkeit zwischen Journalisten, Aktivisten und Whistleblowern. Können Sie denn da eigentlich immer so sauber trennen?
Doch, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Und es ist im Übrigen wichtig, wie gerade der Fall Assange jetzt zeigt. Assange ist ein Journalist. Assange hat veröffentlicht, was ihm ein Whistleblower gegeben hat. Er hat die Quelle geprüft, ob er dem Whistleblower, in dem Fall, wir reden ja von Chelsea Manning, ob er der Frau geholfen hat oder nicht, sei dahingestellt, das ist alles noch nicht bewiesen, ob er ihr geholfen hat, ein Passwort zu knacken. In dem Fall, und das ist inzwischen in der Presse weitgehend auch so abgehandelt worden, in dem Fall hätte er nichts anderes versucht, als viele Journalisten tun, nämlich seine Quelle zu schützen, dass sie, ohne ihren eigenen Account preiszugeben, in ein fremdes Netzwerk eindringen kann. Das kommt öfter vor, wenn es auch vielleicht nicht das Ideale ist. So, Journalisten obliegt es, ihre Quellen zu schützen, um jeden Preis, wenn sie gute Journalisten sind. Und ich gehe mal davon aus, dass das ist, was Assange versucht hat. Whistleblower, die enthüllen einen Sachverhalt, der noch nicht bekannt ist, und zwar aus ihrem Arbeitsumfeld. Journalisten machen ihren Job. Whistleblower erfahren etwas in ihrem Arbeitsumfeld, was sie an sich nicht nach außen geben dürfen. Sind durch die Loyalität zum Arbeitgeber gebunden. Da unterliegen sie der Verschwiegenheitspflicht über alles, was sie im Arbeitsumfeld erfahren. Und darum ist es für sie so gefährlich, etwas nach draußen zu geben, weil sie dann eben leicht gekündigt werden können oder jedenfalls Repressalien erfahren, in aller Regel. Was nicht anerkannt wird von dieser Gesellschaft oder auch was jedenfalls nicht anerkannt wird von der Rechtsprechung, ist, dass es höhere Loyalität gegenüber einer Gesellschaft und deren höchsten Werten gibt, die ein Arbeitnehmer durchaus im Blick haben kann, wenn er sich entscheidet, Informationen nach außen zu geben. Durch diese Loyalität ist er eben so gebunden, dass er gefährdet ist oder sie.
Sehen Sie sich als Schützer für Whistleblower?
Ja, doch durch die Arbeit, die wir machen. Erstens durch die Lobbyarbeit, wenn tatsächlich ein Gesetz eingeführt wird, haben wir auch einen kleinen Anteil daran. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Öffentlichkeitsarbeit machen, die ja nicht nur dem Einstellungswandel in der Bevölkerung dient. Die Bevölkerung sieht Whistleblower ja häufig noch als Denunzianten, sondern wir versuchen ja auch, Geheimhaltung ein Stück weit die Legitimation zu entziehen. Im Kern des Whistleblowing steht ja die Geheimhaltung. Wenn weniger Dinge unrechtmäßig und unnötig geheim gehalten würden, sei es in Unternehmen oder in Behörden, dann bräuchten wir nicht so viele Whistleblower.
Sagt Annegret Falter, Sprecherin des Whistleblower-Netzwerks in Berlin, bei dem sich Whistleblower Unterstützung holen können, also an die sie sich wenden können. Autoritäre Staaten fürchten das Internet. Das ist nichts Neues. Auch nicht, dass sie es reglementieren, kontrollieren und blockieren. Wir kennen das aus China, aus den arabischen Ländern und natürlich auch aus Russland. Dort spricht man allerdings nicht nur von Beschränkungen, sondern einfach von einem russischen Internet. Dagegen gingen in den vergangenen Wochen zwar schon viele Menschen auf die Straße, wir haben darüber berichtet, aber auch das entsprechende Gesetz wird jetzt auf seine Wege nehmen, ob Menschen auf der Straße sind oder nicht. Hören Sie mehr von Sabine Stör.
Es war keine Überraschung. Der Gesetzentwurf in der russischen Duma nach der dritten Lesung ist durch. Von den knapp 400 Abgeordneten stimmte nur etwa ein Fünftel dagegen. Die Befürworter verteidigen das Gesetz mit dem Argument der Sicherheit und des Schutzes für Russland, wie der Abgeordnete der Putin-freundlichen Partei Geeintes Russland Bajarski.
Das Internet soll sicherer gemacht werden für den Fall, dass Gefahr von außen droht, beziehungsweise wenn technische Angriffe gegen uns unternommen werden. Der Präsident hat mehrmals darauf verwiesen, dass sich die Russische Föderation entwickeln soll, darunter der Bereich Digitalwirtschaft und digitale staatliche Dienstleistungen. Auf einem wackeligen Fundament können wir aber keinen Durchbruch schaffen.
Und durch das autonome Internet wird nichts mehr wackeln, so die Überzeugung. Die russischen Medien nennen das Gesetz übrigens nicht autonomes, sondern meist das stabile Internet. Das soll neutraler klingen und das Gesetz im Sinne der russischen Regierung hervorheben. Ein russisches Internet, das Sicherheit gewährleistet, damit Wirtschaft und Kommunikation auch im Falle eines Angriffs weiter funktionieren können, heißt es da. Das Ganze soll erreicht werden dadurch, dass der Staat auf den Datenverkehr zugreifen kann und so Gefahren erkennen. Kritiker sehen aber in etwas anderem die wirkliche Gefahr, wie der liberale Ivanov.
Man verpflichtet alle russischen Provider, jetzt irgendwelche technischen Mittel für Gefahrenabwehr zu installieren und darüber Zugriff auf den Datenverkehr zu bekommen. Was aber eine Gefahr genau bedeutet, bleibt unklar. Mit diesen Mitteln ist es doch unmöglich, einem russischen Nutzer den Internetzugang zu sichern.
Das Gesetz erlaubt dem Staat, den Datenverkehr im Land zu überwachen. Außerdem sollen Internetanbieter technische Vorkehrungen treffen, damit Behörden auf Kommunikation im Netz zugreifen können. Zusätzlich will Russland ein eigenes Domainsystem aufbauen. Mithilfe des momentan genutzten weltweiten Systems kann man überhaupt nur surfen. Die zentralen Verwaltungsinstanzen befinden sich aber im Westen. Davon will Russland sich unabhängig machen, damit das russische Internet im Bedarfsfall losgelöst vom weltweiten funktionieren kann. Das neue Gesetz für ein autonomes Internet wird voraussichtlich am 1. November in Kraft treten. Die Regierung will dafür umgerechnet erstmal etwa 400 Millionen Euro bereitstellen. Kritiker befürchten Überwachung und Zensur, weil die Regierung die Gefahr definiert, die von außen droht, und Behörden auf Dauer leichter Internetseiten blockieren können.
Sabine Stöhr, zum sogenannten russischen Internet berichtete sie aus Moskau.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, hier ist Lutz Fröhlich, Lokalreporter beim Pfälzischen Merkur in Zweibrücken. Der Pfälzische Merkur ist die zweitälteste Tageszeitung Deutschlands. Unsere Schlagzeile morgen heißt: Zweibrücken zweppt, Einzelhändler planen ein digitales Rabattsystem. Die Bonuspunkte ist die Besonderheit, werden da mit einer Smartphone-App statt mit so einer klassischen Kundenkarte gut geschrieben. Und Zweppen ist ein Wortspiel mit dem Autokennzeichen von Zweibrücken ZW-App, was sich die Händler da ausgedacht haben. Die Aktion steht auch vor dem Hintergrund, dass die Einzelhändler hier immer sehr kreativ sein müssen, weil wir vor den Toren der Stadt das je nach Zählung größte oder zweitgrößte Fabrikverkaufszentrum Deutschlands haben und es dann darum geht, eben möglichst viele Kunden trotzdem noch in die Innenstadt zu bekommen.
So, Sie kennen das, mit der Schlagzeile von morgen geht Medias Res zu Ende. Wenn Sie jetzt das eine oder andere noch mal ein bisschen vertiefen wollen oder noch mal nachlesen, www.deutschlandfunk/mediasres, einfach im Internet noch mal nachschauen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Büchermarkt. Darin unter anderem Nach der Flut das Feuer, dieses Buch wird vorgestellt. Und für Medias Res verabschiedet sich für heute Bettina Köster.